Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Stellen Sie sich mal dieses Szenario vor. Es ist 3 Uhr nachts, Ihr Kind schreit, krümmt sich von Bauchschmerzen und Sie müssen entscheiden. Ist das nur eine Magenverstimmung oder ein Notfall, bei dem jede Minute zählt? Genau diese Reise vom ersten Schrei bis zur richtigen Diagnose und Behandlung schauen wir uns heute an. Dafür haben wir eine ganze Palette an Quellen vor uns. Einmal einen klinischen Übersichtsartikel von der American Academy of Family Physicians, also der AFP. Der zeigt uns sozusagen den diagnostischen Fahrplan in einem gut ausgestatteten System. Und dann als Kontrast eine Überblicksstudie aus dem World Journal of Surgery, die ein schonungsloses Licht auf die Situation in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen wirft. Und schließlich noch ein Fachartikel aus dem BJS, dem British Journal of Surgery, der das moderne Management in Industrieländern beleuchtet. Unsere Mission heute ist also, diesen ganzen Prozess mal zu durchleuchten. Wir wollen verstehen, was Ärzte tun, um im Chaos der Symptome Klarheit zu finden, welche Notfälle sich hinter den Schmerzen verbergen können und warum der Ausgang dieser nächtlichen Reise so dramatisch davon abhängt, in welchem Teil der Welt sie stattfindet.
Ein extrem wichtiges Thema, denn akute Bauchschmerzen sind einer der häufigsten Gründe, warum Eltern mit ihren Kindern in der Notaufnahme landen. Das wirklich Tückische ist ja, gerade bei den ganz Kleinen, die können dir nächst sagen, es sticht im rechten Unterbauch. Die schreien einfach nur, sind unruhig, wollen nichts essen. Da fängt für die Ärzte und die Eltern das große Rätselraten an. Die Ursachen können von, harmlosen Blähungen bis zu einer Darmverdrehung reichen, bei der es um Leben und Tod geht.
Genau, da fängt es ja schon an. Das BJS-Paper beschreibt das ja treffend. Wenn man ein kleines Kind fragt, wo es wehtut, zeigt es mit der ganzen Hand auf den ganzen Bauch? Warum ist diese Diagnose so eine riesige Herausforderung?
Weil die Symptome so unspezifisch sind. Bei Erwachsenen gibt es oft eine klare Kette von Ereignissen. Bei Kindern kann alles bedeuten. Die AFAP-Quelle erwähnt zum Beispiel, dass sogar eine Lungenentzündung Bauchschmerzen vortäuschen kann.
Wirklich? Wie das?
Ja, weil die Nervenreizung in den Bauch ausstrahlt. Das Kind hat also eigentlich ein Lungenproblem, aber der Bauch tut weh. Das ist die Art von Komplexität, mit der man es hier zu tun hat.
Okay, wie geht ein Arzt dann vor? Es ist ja wie Detektivarbeit. Man hat einen schreienden Zeugen, der nicht reden kann.
Genau. Es beginnt mit den Händen und Augen. Die körperliche Untersuchung ist das A und O. Ärzte achten auf ganz subtile, aber entscheidende Zeichen. Die AFAP-Quelle nennt zum Beispiel die Abwehrspannung.
Mhm.
Also wenn man sanft auf den Bauch drückt und das Kind unwillkürlich die Muskeln anspannt, das ist ein starkes Indiz, dass im Inneren etwas nicht stimmt. Wenn die Bauchdecke sogar bretthart ist, dann schreien alle Alarmglocken. Das deutet auf eine schwere Bauchfellentzündung hin.
Ich habe auch von diesen speziellen Tests gelesen. Psoas-Zeichen, Rufsing-Zeichen. Das klingt immer so nach Fachchinesisch. Was passiert da eigentlich?
Das ist kein Hexenwerk, sondern brillante, simple Mechanik. Nehmen wir das Psoas-Zeichen. Der Psoas-Muskel ist ein Hüftbeuger, der tief im Bauch direkt an der Region vorbeiläuft, wo der Blinddarm liegt.
Okay.
Wenn der Arzt nun das Bein des Kindes auf eine bestimmte Weise bewegt und der Muskel dadurch gedehnt wird, reizt das den entzündeten Blinddarm. Wenn das Kind dann aufschreit, weil eine Bewegung im Bein plötzlich im Bauch wehtut, ist das ein riesiger Hinweis. Es ist fast wie ein interner Draht, der den Schmerz von einer ganz anderen Stelle aus auslöst.
Faszinierend. Und dann gibt es ja noch die sogenannten roten Flaggen, die in der AAFP-Quelle aufgelistet sind. Ein Punkt, der mich stutzig gemacht hat, war galliges Erbrechen. Warum ist ausgerechnet die grüne Farbe so ein Alarmzeichen?
Exzellente Frage. Weil es zeigt, dass der Stau im Darm schon sehr weit oben sein muss. Gallenflüssigkeit wird ja in der Leber produziert, um Fette zu verdauen. Normalerweise fließt sie in den Dünndarm und wird dort verarbeitet.
Klar.
Wenn ein Kind aber grünes Zeug erbricht, bedeutet das, diese Gallenflüssigkeit kommt wieder hoch. Der einzige Grund dafür ist eine Blockade, ein Darmverschluss, der verhindert, dass irgendetwas nach unten weitertransportiert wird. Es ist ein klares mechanisches Stoppschild im System.
Das leuchtet ein. Andere rote Flaggen sind Schmerzen, die vor dem Erbrechen anfangen und natürlich Blut im Stuhl. Okay, die körperliche Untersuchung liefert also erste Hinweise. Aber ich stelle mir vor, als Arzt will man doch Gewissheit, man will hineinsehen. Wie macht man das bei einem Kind, ohne es gleich zu belasten?
Das ist die nächste große Hürde und da kommen wir zur Bildgebung. Die einhellige Meinung in den Quellen ist, Ultraschall ist die Methode der ersten Wahl.
Okay.
Die Vorteile sind klar. Keine Strahlenbelastung. Schnell, tut nicht weh. Aber, und das ist ein riesiges Aber, die Qualität hängt extrem von der Person ab, die das Gerät bedient.
Das ist ja beunruhigend. Heißt das, die Diagnose meines Kindes kann davon abhängen, ob der diensthabende Arzt ein Ultraschallprofi ist oder nicht?
Im Prinzip ja. Ein erfahrener Kinderradiologe kann mit dem Ultraschallkopf den entzündeten Blinddarm wie eine kleine Wurst darstellen oder eine Darmeinstülpung erkennen. Ein weniger geübter Untersucher sieht vielleicht nur viel Luft im Bauch.
Und die Alternativen?
CT.
Das CT, die Computertomographie, ist zwar genauer, aber das bedeutet eine erhebliche Strahlendosis, die man bei Kindern wegen des langfristigen Krebsrisikos unbedingt vermeiden will. Das MRT ist eine strahlenfreie Alternative, aber die Untersuchung dauert ewig und kleine Kinder müssen dafür oft in Narkose gelegt werden, damit sie stillhalten. Es ist also immer eine Abwägung. Okay, die Ärzte haben also ihre Werkzeuge, so schwierig es auch ist. Aber wonach suchen sie eigentlich? Was sind die häufigsten chirurgischen Notfälle, die sich hinter diesen Schmerzen verbergen? Fangen wir mal mit dem Klassiker an, den jeder kennt, die Blinddarmentzündung.
Genau, die akute Appendizitis. Typisch ist ja der Schmerz, der um den Bauchnabel beginnt und dann in den rechten Unterbauch wandert. Aber, und das ist ein entscheidender Punkt aus dem BJS-Artikel, bei Kindern unter 5 Jahren ist dieser Verlauf total untypisch. Die haben oft nur Fieber, Erbrechen und sind allgemein schlapp.
Und das führt zu einem Problem, das die Quelle mit einer schockierenden Zahl belegt. Die Rate an geplatzten Blinddärmen, die sogenannte Perforation, liegt bei diesen kleinen Kindern bei bis zu 60%. Das ist ja mehr als die Hälfte.
Exakt. Und man muss sich mal klar machen, was das bedeutet. Das heißt, über die Hälfte der Kleinkinder mit Blinddarmentzündung kommt so spät in die Klinik, dass der Notfall schon eskaliert ist. Aus einer einfachen Entzündung ist eine Bauchfellentzündung geworden, eine viel gefährlichere Situation.
Wahnsinn.
Das ist keine Randnotiz. Das ist das Hauptproblem in dieser Altersgruppe. Die Behandlung ist dann die Operation, meistens laparoskopisch, also mit der Schlüssellochtechnik. Gerade wenn der Blinddarm schon geplatzt ist, senkt das laut BJS das Risiko für Wundinfektionen deutlich.
Bei der Appendizitis ist das Problem also eine Entzündung. Aber was passiert, wenn der Darm sich quasi selbst im Weg steht? Die Quellen beschreiben ein Krankheitsbild, das wie aus einem Albtraum klingt. Die Invagination, bei der sich der Darm in sich selbst stülpt.
Das Bild, das oft verwendet wird, ist ein Teleskop, das man zusammenschiebt. Ein Darmabschnitt stülpt sich in den nächsten. Das klemmt nicht nur den Darmdurchgang ab, sondern auch die Blutgefäße. Das Gewebe droht abzusterben.
Oh je.
Interessant ist hierbei, die klassische Symptomtrias, von der man oft liest, kolikartige Schmerzen, Erbrechen und dieser Johannisbeer-Geleestuhl, also blutiger Schleim, Bunk, die tritt laut BJS bei weniger als der Hälfte der Kinder auf. Ein weiteres Beispiel, wie untypisch sich diese Notfälle präsentieren können.
Und wie löst man so eine Verknotung? Klingt, als müsste man da sofort operieren.
Das ist ja das Faszinierende. In den meisten Fällen eben nicht. Die Behandlung der Wahl ist eine nicht operative Reposition. Man gibt dem Kind über den Po vorsichtig eine Kontrastmittelflüssigkeit oder Luft.
Ah, okay.
Unter Röntgen- oder Ultraschallkontrolle sieht man dann, wie der Druck den eingestülpten Darmabschnitt sanft wieder auseinanderschiebt, wie wenn man ein zusammengefallenes Zelt von innen aufpustet. Die Erfolgsrate liegt bei etwa 90%. Operiert wird nur, wenn das scheitert oder der Darm schon durchgebrochen ist.
Ein weiteres Krankheitsbild klingt noch bedrohlicher. Malrotation und Vollvolus, also die Darmverdrehung. Das BJS-Paper hat dazu einen Satz, der einem im Gedächtnis bleibt. Galliges Erbrechen, besonders bei Säuglingen, ist ein Alarmsymptom, das den Ausschluss eines Vollvolus erfordert. Da steckt ja eine enorme Dringlichkeit drin.
Weil hier wirklich jede Minute zählt. Das ist ein angeborener Lagefehler des Darms. Dadurch kann er sich um seine eigene Blutversorgung drehen, wie ein nasses Handtuch, das man auswringt.
Ein gutes Bild.
Die Blutzufuhr wird komplett abgeschnürt. Innerhalb weniger Stunden kann der gesamte Dünndarm absterben. Das ist eine Katastrophe. Die Diagnose wird durch eine Röntgen-Kontrastmitteluntersuchung gesichert und die Therapie ist immer eine sofortige Not-OP, die sogenannte LED-Operation, bei der der Darm entdreht und fixiert wird.
Wir haben also die Entzündung, die Einstülpung, die Verdrehung. Und dann gibt es noch den eingeklemmten Leistenbruch, die inkarzerierte Hernie.
Genau, auch eine häufige Ursache für einen Darmverschluss. Eine Darmschlinge rutscht durch eine Lücke in der Bauchwand und wird dort abgeklemmt. Hier versucht man meistens, den Bruch manuell zu reponieren, also die Darmschlinge vorsichtig zurück in den Bauchraum zu schieben.
Okay.
Das passiert oft unter leichter Sedierung. Die eigentliche Operation, bei der die Lücke verschlossen wird, findet dann ein oder zwei Tage später statt, wenn die Schwellung abgeklungen ist.
Gut, wir haben jetzt ein Bild davon, was in einem modernen Krankenhaus passiert. Es ist komplex, es ist Hightech, aber es gibt einen klaren Plan. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Was passiert, wenn diese Notfälle ein Kind treffen, das nicht in der Nähe eines solchen Krankenhauses aufwächst? Die Studie aus dem World Journal of Surgery zeichnet hier ein Bild, das mich wirklich erschüttert hat.
Das ist der Punkt, an dem aus einem medizinischen Problem ein Problem der globalen Gerechtigkeit wird. Die Zahlen sind kaum zu fassen. Schätzungsweise 85% der Kinder in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, sogenannten LMICs, erleiden vor ihrem 15. Geburtstag eine chirurgisch behandelbare Erkrankung. Aber in manchen Regionen haben bis zu 98% dieser Kinder schlicht keinen Zugang zu einer sicheren, bezahlbaren Operation.
98%? Das ist ja fast jeder. Was bedeutet das konkret?
Es bedeutet, dass die Sterblichkeit nach einer notfallmäßigen Bauch-OP bei Kindern in diesen Ländern 5 bis 7 Mal höher ist als bei uns. Die Studie beschreibt das mit dem Modell der 3 Verzögerungen, ein tragischer Hindernislauf zum OP-Tisch.
Die 3 Verzögerungen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was verbirgt sich dahinter?
Die erste Verzögerung ist die Entscheidung, überhaupt Hilfe zu suchen. Eltern deuten die Symptome falsch, haben kein Geld, gehen vielleicht erst zu einem traditionellen Heiler.
Mhm.
Die zweite Verzögerung ist der Weg zur Klinik. Wir reden hier oft von Stunden- oder tagelangen Reisen über schlechte Straßen, die ein Vermögen kosten. Und wenn Sie es dann endlich in eine Klinik geschafft haben, beginnt die 3. Verzögerung, eine angemessene Behandlung zu bekommen. Es fehlt an Chirurgen, an Anästhesisten, an sterilem Material. Die OPs sind überlastet.
Die Studie liefert ein Beispiel, das diesen Hindernislauf unglaublich greifbar macht. Bei der Invagination, die bei uns ja meist ohne OP gelöst wird, müssen in Afrika bei Kindern, die erst nach 48 Stunden in der Klinik ankommen, in 60 bis 100% der Fälle Teile des Darms entfernt werden.
Weil er schon abgestorben ist.
Genau. Kommen sie innerhalb von 48 Stunden, sind es nur 12%. Das ist der Unterschied zwischen einem gesunden Kind und einem Kind mit Kurzdarmsyndrom oder noch schlimmerem. Und es tauchen Krankheitsbilder auf, die bei uns praktisch ausgestorben sind. Typhusperforation zum Beispiel. Eine Komplikation der Typhusinfektion, bei der ein Loch im Darm entsteht.
Gibt's bei uns quasi nicht mehr. Richtig, durch Hygiene und Impfungen fast ausgerottet. In Teilen Afrikas und Asiens eine häufige Ursache für eine Bauchfellentzündung bei Kindern. Ohne Operationen liegt die Sterblichkeit bei nahezu 100%. Auch die Blinddarmentzündung verläuft viel dramatischer. Zwischen 67 und 85% der Fälle in LMICs sind bei der Vorstellung schon kompliziert, also geplatzt. Das sind Zahlen, die man sich hier kaum vorstellen kann.
Das Bild, das sich hier zusammensetzt, ist also klar. Einerseits haben wir eine hochentwickelte Diagnostik und minimalinvasive Chirurgie, die bei uns die Ergebnisse für Kinder dramatisch verbessert hat.
Genau. Hier geht es darum, eine präzise Diagnose zu stellen, um Komplikationen zu vermeiden. Andererseits steht dem die Realität in vielen Teilen der Welt gegenüber, wo nicht die Komplexität der Krankheit das Hauptproblem ist, sondern der schlichte Zugang zu grundlegender chirurgischer Versorgung. Dort machen die Verzögerungen und der Mangel an Ressourcen eigentlich gut behandelbare Zustände zu tödlichen Notfällen. Die Studie fordert deshalb auch nicht primär nach mehr Hightech-Geräten, sondern nach einer Stärkung der gesamten chirurgischen Systeme vor Ort, nach der Ausbildung von mehr Personal und vor allem nach einem besseren Zugang.
Wenn wir das alles zusammenfassen, wird deutlich, die Diagnose von Bauchschmerzen bei Kindern ist eine Gratwanderung zwischen genauer Beobachtung und dem rechtzeitigen Einsatz von Technik. Aber der Erfolg hängt nicht nur von der Fähigkeit des Arztes ab.
Absolut nicht. Er hängt vom gesamten System ab. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss, den der Artikel aus dem World Journal of Surgery anstößt und der über die reine Medizin hinausgeht. Wir reden immer über Überlebensraten. Aber was ist mit dem Kind, das die Not-OP wegen eines geplatzten Blinddarms in einem unterversorgten Krankenhaus überlebt, aber mit riesigen Narben, chronischen Schmerzen durch Verwachsungen oder monatelangem Schulversäumnis zurückbleibt? Was sind die langfristigen, die unsichtbaren Kosten für das Kind, für die Familie, für die Gesellschaft, wenn ein eigentlich unkomplizierter Notfall zu spät oder unzureichend behandelt wird?
Eine wichtige und nachdenklich stimmende Frage. Vielen Dank, dass Sie uns bei dieser Analyse begleitet haben. Es zeigt, dass Medizin weit mehr ist als die richtige Diagnose. Es geht um den entscheidenden Faktor des rechtzeitigen Zugangs zur richtigen Versorgung.